Weihnachten. Dieses ganz besondere Ereignis einmal im Jahr. Fürchtet euch nicht, spricht der Engel zu den Hirten, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland, ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ein Retter ist geboren. Das bis dahin größte und wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Bis es Ostern gab. Da wurde ein Mann am Kreuz zu Tode gefoltert und stand am dritten Tag auf von den Toten, um ewig zu leben und alle die mitzunehmen, die an ihn glauben. In so einem ganz kleinen Winkel der Erde, politisch völlig unbedeutend, gerade noch am Rand des römischen Weltreiches, geschah das alles. Wisst ihr, wo Israel liegt? Ihr Kinder, wisst ihr das, wo Israel liegt? Ein ganz winziges, kleines Land am östlichen Rand vom Mittelmeer. Heute reden wieder viele Menschen davon, weil es so umkämpft ist. Ein ganz kleines, winziges Land. Da ereigneten sich diese spektakulären Dinge. Ein Retter ist geboren. Welcher ist Christus der Herr, sagt der Engel. Wohin rettet er denn? Oder wovon? Jedes Jahr zu Weihnachten hören wir das. Und es ist gut, sich immer wieder nochmal neue Gedanken darüber zu machen. Wovon rettet er denn? Dieser Jesus, dieser Christus. Davon, dass ich an allem schuld bleibe, von dem, was ich so verzapfe in meinem Leben. Davon, dass ich umherirre und ein Leben lang nicht weiß, wer ich eigentlich bin und wohin mein Leben eigentlich geht. Davon, dass ich vielleicht irgendwann am Ende meines Lebens über den Rand der Welt kippe in ein unendliches Nichts. Davon rettet er mich, wenn ich an ihn glaube. Die Juden, die in Israel wohnen, heute wieder, aber auch damals, die hatten diesen Schöpfergott, der diesen Retter geschickt hat, in ihrer Mitte, in ihrer Lebensmitte. Das war für die, wie das täglich Brot, selbstverständlich, sie gehörten zu diesem Gott. Die warteten sehnsüchtig auf ihren Retter, auf ihren Messias, wie sie ihn nannten, ihren Erlöser. Ganz kurz mal nachgedacht, wie sich das so ereignete. Da wird ein Baby geboren, im Unterschied ganz weit zurück zur Erschaffung der Menschen in der Schöpfungsgeschichte. Dieser Retter ist nicht gleich komplett da. Nicht gleich wie Adam aus der Hand Gottes und dem Wort und dem eingeblasenen Lebensatem ein erwachsener Mann. Das hätte ja auch so sein können, denn Gott ist ja alles möglich. Der ist nicht gleich komplett da. Vielleicht müssen in paradiesischen Zuständen keine schmerzhaften Entwicklungs- und Lebensprozesse gegangen werden. Da geht das leicht, einen Menschen einfach so zu erschaffen. Wir aber leben ja in einer Welt, die sich mal von Gott losgesagt hat. Wo die Menschen gesagt haben, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, wir brauchen dich gar nicht. Wir sind so klug und so gut und so tatkräftig. Wir kommen ohne dich klar. In dieser Welt allerdings, in der gefallenen Welt, wie wir das ausdrücken, ist es notwendig, dass ein Mensch sich entwickelt, dass er lebt von ganz klein bis zum erwachsenen Menschen am Ende. Gott könnte auch sagen, ihr seid selbst schuld. Ihr müsst euch da selbst rauskämpfen. Ich kann euch zwar in einer göttlichen Dimension begegnen, aber ob ihr das versteht, das kann ich euch nicht versprechen. So wird ein Retter geboren, ein Baby, in einem der hintersten Winkel der damaligen Welt. Niemand je, der es besser haben könnte, hat sich je so tief gebeugt wie dieser Gott, der den Menschen erschuf und der sich wie jeder andere Mensch, wie eines seiner Geschöpfe, in die kleinsten Anfänge des Lebens begibt und damit den ganz normalen Kampf und die ganzen Nöte eines menschlichen Lebens auch auf sich nimmt. Denn wir glauben, so sagt uns die Bibel das, dass der Schöpfergott, der Vater, vollkommen eins ist mit dem Sohn Jesus, den er in diese Welt sandte. Ein und dieselbe, völlig identifiziert, Teil der Dreieinigkeit, ein und dieselbe Person. Was für eine Begegnung zwischen Gott und Mensch. Daran dürfen wir uns immer wieder Weihnachten erinnern, auch wenn wir, je nachdem wie alt wir sind, das schon etliche Male in unserem Leben gehört haben. Eine größere Herzensbeteiligung kann überhaupt nicht ausgedrückt werden von Gott gegenüber dem Menschen. Er weiß, die Menschen haben sich ihm nicht mehr anvertraut und tun es auch bis auf den heutigen Tag nicht im großen Stil. Aber er vertraut sich den Menschen an. Hast du dir das mal klar gemacht? Auf Gedeih und Verderb. Ein neugeborenes Baby ist 100% auf Hilfe angewiesen. Es ist alleine überhaupt nicht lebensfähig. Er vertraut sich an. Auf Gedeih und Verderb. Die Geburtsgeschichte von diesem Retterbaby ist der Bericht einer Familiengründung. Auch das nicht so ganz ohne Ecken und Kanten. Auch das ist nicht einfach so, junge Familie kriegt Baby und alles ist gut und so romantisch und so schön und es duftet nach Keksen und die Kerzen sind an. Das war fürs Umfeld nicht so, wie es sein sollte. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Mutter war eine 14-jährige, etwa 14-jährige, ein Teenager-Mädchen, die schon verlobt war und die war schwanger. Eine schlimme Sache in der damaligen Gesellschaft. Sie war noch nicht verheiratet, aber schwanger, 14 Jahre. Und genau hier will ich von allem großartigen Geschehen, wie sich der Himmel öffnet und die himmlischen Heerscharen zu den Hirten reden, genau hier will ich abzweigen, mal auf diese Linie und möchte mit euch zusammen mir heute Nachmittag mal ein paar Gedanken um die Maria machen. Ich bitte nicht, falsch verstanden zu werden. Das hat nichts zu tun mit irgendeiner Marienverehrung oder gar Anbetung. Die Maria ist einfach nur ein sehr beeindruckender Mensch gewesen. Wir gucken ein bisschen mal in die Stufen, die sie so durchlebt hat, bis das Kind tatsächlich zur Welt kam. Ganz kurz, so telegrammstilartig. Da gibt es den Engel Gabriel, der zu Maria kommt, den Engel des Herrn nennt ihn die Bibel, der zu Maria kommt und spricht: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus, das heißt Gott rettet, geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben, sein Königreich. Maria fragt, wie soll das geschehen? Es ist das Einzige, was uns überliefert ist, was sie dazu sagt. Wie soll das geschehen? Und der Engel erklärt ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Er führt das noch ein bisschen weiter aus. Ich nehme an, sie hat recht ungläubig, nicht ungläubig, recht verdutzt ausgesehen. Der Engel erzählt ihr das Beispiel von ihrer Cousine Elisabeth, hochbetagt, ganz alte Frau, die wundersamerweise auch noch schwanger geworden war, nämlich mit Johannes, dem späteren Täufer. Und er sagt ihr, guck mal an dem Beispiel, was Gott alles kann, denn ihm ist kein Ding unmöglich. Und dann steht am Ende dieses Abschnitts, die Maria sagt dem Engel, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist echt beeindruckend. Für die Entstehung dieses Retters beugt Gott sich unter seine eigene Schöpfungsordnung. Es wird ein Kind gezeugt. Er vertraut sein Vorhaben einer Person an, der Maria, die ihm aber offensichtlich auch total vertraut. Sonst hätte das alles nicht geschehen können. Vertrauen begegnet Vertrauen, wenn ihr so wollt. Und es verschmilzt regelrecht miteinander. Und auch hier wieder die Vorlage, etliche von euch werden das aus ihrem eigenen Leben auch kennen, dass dieser Gott, der den Menschen so sehr liebt, dass er diesen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, dass er immer wieder in die Vorlage geht, dass er immer noch liebt und liebt und liebt und liebt, auch wenn seine Liebe mit Füßen getreten wird. Wir haben die Vorlage hier wieder. Die Rettung zum Heil, also alles das, was sich dann aus dem Leben dieses Jesus von Nazareth entwickelt, dieses Messias, die geschieht nicht, weil der Mensch auf Gott zugeht und sagt, so, ich vertraue dir jetzt wieder und jetzt lass uns mal was zusammen aushacken, damit das mit diesem Elend dieser Welt sich wieder verbessert und ein Ende hat. Sondern weil Gott sich dem Menschen anvertraut, in diesem buchstäblichen Sinne. Und in seiner Liebe, und auch das kennen viele von euch, gibt er der Maria so ein paar Lichter auf den Weg, so ein paar Beweise. So wie der Engel ihr sagt, guck mal, bei der Elisabeth ist es auch so geschehen. In hohem Alter, wo eine Frau längst keine Kinder mehr bekommen kann, ist sie noch schwanger geworden. Und dem Gott, deinem Gott ist nichts unmöglich. So gibt er ihr noch mehrere Lichter auf ihren wirklich sicher schweren Weg. Denn sie kann nicht wirklich wissen, was da auf sie zukommt. Ganz sicher nicht. Sie besucht die Elisabeth, von der ihr der Engel schon berichtet hat. Die Elisabeth jubelt freudig und sagt zu ihr, wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Und das Kind, was Elisabeth erwartet, hüpft in ihrem Leib vor Freude. Ein ungeborenes Kind, was erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und Maria stimmt einen Lobgesang an, ein Loblied Gottes. Schon diese Bestätigung wieder durch die Elisabeth löst in ihr aus, dass sie sagt, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. In dieser alten Luthersprache ist es so schön gewichtig. Mein Geist freut sich. Ich freue mich über Gott, meinen Heiland. Denn er hat große Dinge an mir getan. Noch immer ist sie schwanger mit dem Kind und sagt da schon, er hat große Dinge an mir getan. Das Kind wird geboren, eben nicht unter diesen romantischen Weihnachtsbedingungen, sondern unter höchst ärgerlichen und dramatischen Umständen. Und als sie dort in Bethlehem waren, aufgrund dieser Volkszählung und Steuererhebung, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Wohlgemerkt von Nazareth, eine hochschwangere Frau, auf einem Esel geritten nach Bethlehem. Ihr Mütter, die ihr kleine Kinder habt und das noch recht nah ist bei euch, stellt euch das bitte mal vor. Es kam die Zeit, dass sie gebären sollte, steht da nur. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Hirten haben ihr Erlebnis auf dem Feld. Sie berichten, wie der Engel ihnen gesagt hat, euch ist heute der Heiland geboren, ein Retter ist euch geboren. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und sie berichten das, was sie erlebt haben. Alle, die es hören, wundern sich und staunen. Und da steht über Maria, aber sie behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Überall das Versprechen, die Verheißung. Und Gott zeigt dir, guck mal, genau so wie ich das gesagt habe, ist es auch geschehen. Und dann geht sie ganz konsequent mit ihrem Mann Josef einen wichtigen, für das jüdische Volk extrem wichtigen Schritt. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste nach jüdischem Gesetz, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt worden war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Da schließt sich der Kreis. Alles, was angekündigt, was versprochen, was verheißen war, erfüllt sich in diesem Zeitrahmen. Dann taucht die Familie ab. Jedenfalls gibt es keine biblischen Berichte, keine wesentlichen biblischen Berichte. Über viele Jahre in ein eigentlich ziemlich unauffälliges Leben. Einmal gibt es so ein Highlight, Jesus als 12-Jähriger im Tempel. Die Familie geht nach jüdischem Brauch zum Tempel und verliert in Anführungsstrichen den 12-jährigen ältesten Sohn im Gedränge, merkt erst auf dem Nachhauseweg, dass er nicht dabei ist und geht zurück, findet ihn und die Schriftgelehrten wundern sich, woher dieser 12-jährige Junge so viel über Gott weiß. Ist jemand von euch 12 Jahre alt? Bisschen älter, ihr seid alle viel älter. Entschuldigung, viel älter. Irgendwo so zwischen, ja, viel älter. Wie konnte ich? Aber ihr könnt euch noch daran erinnern, als ihr 12 wart. Gut. Für heute reicht das für uns, sich an diese Anfänge von diesem gigantischen Ereignis zu erinnern und im Herzen festzuhalten. Und das möchte ich euch jetzt wirklich so richtig ins Herz schreiben, auch für den ganzen Rest des Tages und die nächsten Feiertage, was es wirklich bedeutet, dass Gott Mensch wird und unter uns lebte und durch den auferstandenen Christus, das glauben wir, noch immer unter uns lebt. Das können wir nicht wirklich erfassen mit unseren Sinnen, mit unserem Herzen. Das ist uns zu hoch. Wir können nur staunen, immer wieder neu. Wir sollten uns die Zeit dafür nehmen, wirklich zu staunen und überwältigt und anbetend dastehen in wirklicher Weihnachtsfreude. Ich möchte noch einmal diesen Gedanken in den Raum stellen, ob Maria wohl in ihrem Herzen wirklich die göttliche Dimension ihres Auftrages erfassen konnte? Ob sie das wirklich erfasst hat? Gottes Vertrauen in Maria geht so weit, dass er ihr sogar zutraut, seine Leidensgenossin zu sein. Ihr müsst euch vorstellen, gut 30 Jahre später hängt dieser Jesus von Nazareth gestraft für die Sünden der ganzen Welt am Kreuz und lässt sich von den Römern zu Tode martern. Da steht sie als Mutter unter diesem Kreuz und sieht das mit an und kann nichts tun. Und der Vater Gott, der Schöpfer Gott, sieht auch und leidet wie ein Vater. Ich glaube, es ist das größte Leid eines Menschen, wenn Eltern um ihre Kinder leiden. Diese Leidensdimension, die Gott, der Schöpfer, Gott, der Vater, um seinen Sohn gelitten hat, um unseretwillen, diese Dimension zu tragen, traut er offensichtlich auch der Maria zu. Und wie gut, dass sie es vorher nicht wusste. Wie gut. Denn wir lesen in der Bibel nichts davon, dass göttliche Boten der Maria ausdrücklich erklärt haben, was ihr Sohn dann alles zu leiden hat. Erst später, wenn sie in dem Gefolge ihres Sohnes ist und er selber davon redet, von seinen Leidensankündigungen redet, muss sie verstanden haben vielleicht, worum es geht. Aber nicht im Voraus. Und erkennst du dich darin wieder, wenn Gott mit dir unterwegs ist oder wenn du auf das Vertrauen, was Gott dir entgegenbringt, wenn du da eingeschlagen hast mit deiner Hand, dann zeigt er dir nicht die ganze Dimension von dem, was es bedeutet, sich auf ihn einzulassen. Das ist auch gut so. Ob sie wohl wusste, wie nah unser Gott in ihrem kleinen Jungen ihr kam, ihr zuerst und dem Rest der Menschheit, und dass er damit nicht das Geringste seiner Göttlichkeit einbüßte. Vertrauen verschmilzt mit Vertrauen. Und jedes Mal, wenn das passiert, dass Gottes Vertrauen verschmilzt mit menschlichem Vertrauen, ihr Lieben, dann wird Heilsgeschichte geschrieben. Heilsgeschichte.